Die Schriftlesung kommt heute aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 1 bis 14. Jesus, der Weg zum Vater. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind so viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, da wisst ihr, und den Weg wisst ihr auch. Thomas sagt zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, dann hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagt zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus sagt zu ihm, solange bin ich bei euch und du kennst mich, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie sagst du denn, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus von mir selbst. Der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt mir doch um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich es tun. Soweit die Schriftlesung.
Ich kriegte auch den Telefonanruf gestern von Arzko und sagte, mir ging es nicht so gut, wir haben Rückenschmerzen. Mein Mann wird mich bringen, aber anschließend, nach dem Gottesdienst, müsste ich eigentlich zur Bahn gebracht werden, damit ich wieder zurückfahren kann nach Frankfurt. Ich habe gesagt, nach Hanau können wir dich bringen, aber freundlicherweise, ihr Mann ist auch hier geblieben, also klappt das heute. Aber es hat mich sehr bewegt. Da ist jemand, der ein Versprechen gegeben hat, gesundheitlich angeschlagen und macht sich doch auf den Weg, um hier zu sein. Das hat mich so bewegt, dass ich auch gleich Alexander angerufen habe, gesagt, das müssen wir auch nochmal erwähnen, denn das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Wenn irgendwo ein bisschen was ist, dann sind die Tragödien da und wir können nicht. Und dann musste ich doch nochmal darüber nachdenken und beten. Wie lange kennen wir uns eigentlich schon, Arzko? Und dann fiel es mir nicht mehr ein. Wenn man in diesem hohen Alter ist, dann vergisst man so manches. Und wir haben festgestellt, das ist schon fast über 25 Jahre. 2009 hast du geschrieben und dann, das ist schon eine ganz schöne Wegstrecke, dass wir miteinander gegangen sind. Aber das war nicht die einzige Wegstrecke. Ich war damals in Berlin unterwegs, Hartmut Behrendt, verantwortlich mit für die Billige-Organisation. Und ich habe lernte seine Schwester kennen. Und seine Schwester erzählte mir eine Geschichte von Gerai Radowski. Von Hisai Radowski. Und sie war eine Sängerin, die in Berlin ihr Studium als Opernsängerin abgeschlossen hatte. Eine hervorragende Stimme wie die Anneliese Rothenberger. Kriegte einen Vertrag von der Staatsoper vorgelegt musste noch mehr zum Konsulat, nach japanischen Konsulat, ihren Aufenthalt verlängern lassen, traf dort eine Mitarbeiterin, die an Christus gläubig war, die mit ihr sprach, sie begleitete, sie besuchte und sie zu Jesus führte. Und der Erfolg war, dass sie den Vertrag der Staatsoper nicht unterschrieben hat. Sie sagt: Ich will keine Maske mehr tragen. Ich lernte sie kennen. Dies wurde auch in dem Artikel von Billy Graham in der Zeitschrift Entscheidung veröffentlicht. Lernte die Schwester kennen, lernte sie kennen. Und dann beteten wir zusammen für einen Weg. Und der Weg hat sich geöffnet. Wir haben die erste Schallplatte aufgenommen mit ihr, mit dem London Symphonieorchester. Der Herr ist mein Licht. In meiner Naivität verstand natürlich nichts von, aber eins habe ich gemacht, die Unterlagen zusammengebracht, dass die Schallplatte aufgenommen werden konnte. Sie war sehr bekannt, sehr beliebt und sie konnte mit dieser Schallplatte jetzt evangelistisch mit Evangelisten unterwegs sein und die verkaufen und damit gewisse Einnahmen für sich erreichen. Die Schallplatte ist nachher auch nochmal auf den Markt gekommen. Die Zusammenhänge kenne ich nicht. Ich weiß nur eine Sache. Mit ihr ein Geschenk. Wir waren auf dem Studio, da waren 3 Aufnahmeplätze, um die Schallplatte aufzunehmen mit dem Hintergrundmusik des Londoner Symphonieorchesters. Und plötzlich wurde in keinem Studio mehr gearbeitet. Alle Techniker kamen und guckten und wollten diese Frau sehen, die zur Ehre Gottes gesungen hat. Das war schon bewegend. Ihr seid hinter ihr hergefahren, habt sie kennengelernt. In Remscheid, glaube ich, habt ihr sie nachher getroffen. Welch eine Verbindung. Das einzige Problem, das ich nachher mit ihr hatte, war, nachdem wir die Schallplatte, die Leute waren begeistert, die Techniker, alle, die im Studios waren, sagen, das ist ein Geschenk Gottes. Sie kam nach Hause, wohnte bei uns, am nächsten Morgen stand sie auf und sagte, Hugo, das eine Stück ist nicht ganz in Ordnung, das müssen wir noch einmal machen. Nun waren die Aufnahmen auf meine Kosten entstanden. Und dann in der japanischen Kultur, darf ich auch so sagen, muss es nicht nur gut sein, muss es nicht nur sehr gut sein, muss es absolut perfekt sein. Das wusste ich natürlich nicht. Aber wir durften ein herzliches Verhältnis haben. Und seitdem begleitet uns und begleiten wir uns miteinander. Vielen Dank, Arzko, und auch für die treue Begleitung von ihr. Das war wirklich ein besonderes Geschenk. Das wollte ich einfach mal, als ich diesen Anruf von dir kriegte, ich bin krank, aber ich komme doch, kamen alle Erinnerungen von früher hoch. So ist es, wie wir miteinander leben und miteinander umgehen. Danke für die Schriftlesung, Thomas. Ja, es war einfach so, dass dieses mich noch seit gestern sehr bewegt und sehr beschäftigt hat. Es hat mich auch dann bewegt, dass wir auch die Schriftlesung noch mal verändert haben. Und wir lesen aus dem Johannesevangelium, was du gerade getan hast. Und als erstes habe ich die Überschrift Gottes Botschaft für erschütterte Herzen. Wir werden alle manchmal durcheinander geschmissen. Da geht es durcheinander und wir sind nicht mehr auf dem normalen Stand. Die Jünger bei Jesus waren geschockt. Sie waren verwirrt. Sie waren durcheinander. Jesus hatte das Passamal mit ihnen gefeiert. Und er hatte ihnen übrigens, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, er hatte wirklich Schweres mitzuteilen. was ihm auf dem Herzen lag, was ihm traurig machte, was ihn erschüttert hatte. Aber zuerst, bevor er ihm was mitgeteilt hat, und das sollten wir auch miteinander lernen, hat er ihnen ihre Wertschätzung gezeigt. Ihr, meine Jünger, was ich euch jetzt sagen muss, das bewegt mein Herz und wird auch euer Herz bewegen, aber ich liebe euch, ich schätze euch wert. Und bevor wir nicht irgendeine Wertschätzung zu jemandem sagen dürfen, sollten wir auch nichts kritisieren. Denn aus dem Grunde, wenn wir nicht die Brücke des Vertrauens bauen können, dann haben, wenn wir nichts Gutes sagen können, dann haben wir auch nichts anderes zu sagen. Mit anderen Worten, wir beten darüber, Herr, was kann ich dann Gutes sagen? Er hat ihnen ihre Wertschätzung und ihre Liebe gezeigt. Jesus, der Schöpfer Himmels und der Erde, beugt sich nieder vor ihnen und wäscht ihnen ihre Füße, schaut sie an und sagt, das seid ihr mir wert. Und ich wünsche, dass Gott immer wieder mal aufschaut zu dir, zu mir und dir sagen kann, das bist du mir wert. Du bist mir alles wert, dass ich das Allerbeste für dich gebe. Und dann musste er ihnen sagen, was ihn schmerzte. Ich werde fortgehen. Ich muss fortgehen. Denn das ist in des Vaters Plan. Aber, und er schaute in die Runde, einer unter euch, der jahrelang mit mir unterwegs gewesen ist, einer, der mich kennt, einer, der genau weiß, was ich fühle, denke, wünsche, mache, einer unter euch wird mich verraten. In der Bibel wissen wir, als er das gesagt hatte, da waren sie alle schockiert. Plötzlich schauten sie sich selber an, nicht wer ist es, sondern bin ich das vielleicht am Ende, der Verräter ist? Eine, sie waren betroffen. Und Jesus fuhr fort von diesem Passafest mit seinen Jüngern, die Wahrheit zu sagen, die ihn so schmerzte. Er fuhr fort und sagte, und da ist Petrus, der immer eine Antwort hat, der spontan ist. Petrus, der Treue, der standhafte Petrus, der wird mich verleugnen. 3 Jahre ist er mit mir unterwegs, aber jetzt, wo es drauf ankommt, wird er mich verleugnen. Und das nicht nur einmal, sondern 3-mal hintereinander. Und nicht nur das. Und Jesus offenbarte, was in den Herzen der Jünger Jesu gewesen war in jener Zeit. Er wird am Ende sogar schwören, mich überhaupt nicht zu kennen. Von wem reden wir eigentlich? Von denen, die Jesus 3 Jahre lang mit nachgefolgt waren, die mit ihm jeden Tag gelebt hatten, die mit ihm unterwegs waren, die Wunder gesehen haben, die ihm geholfen haben. Einmal, als er sie aussandte, kamen sie begeistert zurück und berichten, welche großartigen Taten sie getan haben. Sie haben das Brot ausgeteilt. 4000 Leute haben sie versorgt, weil Jesus gebetet hatte, ihnen das Brot in die Hand. Was ist mit den Jüngern denn eigentlich los? Und Petrus sagt, ich kenne ihn noch nicht einmal. Und Jesus sagte weiter, und sie werden kommen und werden mich verhaften. Ich werde verurteilt, ich werde hingerichtet, ich werde kreuzigen, sterben. Die Jünger waren entsetzt. Sie wussten einfach nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Und er schaute sie alle an und sagte, und ihr werdet mich alle verlassen. Ihr werdet mich alle verlassen. Denn der Satan ist am Werk. Der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Er will uns zu Fall bringen. Und dann sagt er ein Wort, und dieses Wort gilt für uns alle, zu jeder Zeit. Aber ich habe für euch gebetet, und euer Herz erschrecke nicht. Wir dürfen diese Zusage Gottes haben, was immer auch passiert in unseren Situationen. Euer Herz erschrecke nicht. Diese Stelle in der Bibel steht ein ganz besonderes Wort für Erschrecken. Es heißt eigentlich genau übersetzt durchschütteln. Euer Herz werde nicht durchgeschüttelt. Das ist, was passieren kann, wenn da wirklich Dinge kommen, die uns durcheinander bringen, dann sind wir durchgeschüttelt. Aber Jesus sagt, euer Herz soll nicht erschüttert werden, was auch um euch herum geschieht. Wir alle wissen, wenn wir einen Schreck bekommen, habe ich bekommen am Mittwoch. Ich wollte da die Schutzfolie da beim Auto auf die Windschutzscheibe legen und die war nicht ganz drin, hat die Autotür auf, die Schutzfolie nochmal reingelegt und gut reingelegt und zugemacht und dann habe ich einen Schreck bekommen. Ich hatte nämlich noch meinen Finger in der Autotür. Und die sah sehr übel aus. Das war schon ein Schreck. Und ich dachte, nee, habe ich aber nicht gesagt. Ich habe da nichts gesagt, was da vielleicht nicht passend gewesen wäre. Also, ich war ganz schön durchgeschüttelt. Aber dein Herz erschrecke nicht, ich nehme das in die Hand, hat der Jesus gesagt. Es ist gut, wenn wir mal in schwierigen Zeiten kommen, unangenehme Situationen, vielleicht jemand etwas sagen müssen, dann klopft unser Herz schon ganz schön. Aber eins, wenn dann jemand kommt und uns hilft, uns beruhigt, uns Mut zuspricht, ich kam raus, sagte zu meiner Frau, ich kann die Einkäufe nicht reintragen, denn mein Finger ist ja schon ganz blau. Sagt, dann setz dich erst mal hin, das mache ich schon. Gut, wenn man eine Frau hat, die das dann gleich macht und Annika drauf und so weiter. Warum ich das erzähle? Die Zuwendung, selbst in dem Moment, wo man schockiert wird, die ist entscheidend. Hat Mut zugesprochen. Und dann hat sich auch der Herzschlag wieder normalisiert. Jesus sagte beruhigend zu den Jüngern, nachdem er ihnen dieses alles offenbart hat, wie die Situation ganz ehrlich aussah. Er sagte ihnen, euer Herz erschrecke nicht. Eins sollt ihr wissen, ich bin immer noch da, ich bin immer noch in eurer Nähe, egal was der Feind vorhat, ich bin da und ich habe alles im Griff. Also, fürchtet euch nicht. Liebe Geschwister, kennen wir die Botschaft in jener Nacht, wo die Hirten auf dem Felde waren und die Menge der himmlischen Heere waren gekommen, eine überraschende Situation. Die Hirten wussten gar nicht mehr, was los war. Er sagte, fürchtet euer Herz, erschrecket nicht. Fürchtet euch nicht. Ich bin der Herr, und ich bin der Herr in der souveränen Lage. Das ist, worauf es ankommt. Unser Herr kann jederzeit aus Furcht, Freude und aus Mut oder aus Kleinmut Mut machen. Er kann verändern. Es war am Dienstag, hatten wir in unserer stillen Zeit, meine Frau und ich, unsere Schriftlesung im Buch der Richter, Kapitel 6, die Verse 1 bis 17 gelesen. Ich lese einige Verse mal raus und empfehle euch, um zu unterstreichen, dass er kann, dass das kein leeres Wort ist. Nehmt dies mal mit nach Hause und lest es selber mal betend durch. Richter, Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. Und die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Und da ließ er die Midianiter 7 Jahre lang über sie herrschen. So sah es aus. Und die Israeliten wurden von ihnen so schwer unterdrückt, dass sie sich in Felsenklüften, in Höhlen und in Bergen verstecken mussten. Und immer wenn sie ihre Felder bestellt hatten, dann kamen die Midianiter, die Amalekiter und andere Völker aus dem Osten. Sie machten sich breit im Land und vernichteten die Ernte bis nach Gaza am Mittelmeer. Sie ließen nichts übrig, wovon das Volk Israel sich ernähren konnte. Sie raubten Schafe, Ziegen, Rinder, Esel. Lest es nochmal durch. Wie ein Heuschreckenschwarm drangen sie ein in das Land und verwüsteten es. Israel geriet dadurch tief ins Elend. Und als sie dann endlich zum Herrn schrien und den Herrn um Hilfe baten, da sprach er: So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus der Sklaverei Ägyptens befreit und hierher gebracht. Aus der Gewalt der Ägypter und den anderen Unterdrücken habe ich euch gerettet. Ich vertrieb sie aus eurem Land. Und damals sagte ich zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott. Verehrt nicht die anderen Götter, in deren Land ihr wohnt. Aber, ihr habt nicht auf mich gehört. Dann kam der Engel des Herrn nach Ophre. Und der Herr hatte eine Botschaft an einen jungen Mann, der sich da gerade in einer Schlucht versteckte, und er sagte zu ihnen: Ich gebe dir, Gideon, einen Auftrag. Gehe hin und rette Israel vor der Gewalt der Midianiter. Gideon rief: Wie soll ich sie denn retten? Meine Sippe ist die allerkleinste Sippe in ganz Israel. Wir sind die Niemanden. Und ich bin noch mal der Jüngste im ganzen Stamm. Also da bist du auch der falschen Adresse, lieber Herr. Entschuldigung, wenn du schon deine Augen durch alle Lande gehen und du suchst die Leute, die das können, bei mir völlig falsch. Ich bin Mr. Nichts absolut hoch zwei. Und was sagte der Herr? Ich stehe dir bei. Du wirst die Midianiter schlagen, so als hättest du nur einen einzigen Mann vor dir. Dann hat er doch noch eine Bitte gehabt und sagte: Gideon entgegne, wenn du jetzt wirklich zu mir stehst, dann gib mir doch ein Zeichen. Ein Zeichen, dass Gott mit mir redet. Und das ist immer wieder ganz wichtig für uns auch, dass wir sagen: Auf wessen Stimme hören wir eigentlich? Auf irgendjemand sind wir unterwegs oder redet Gott hier mit uns? Gott sagt, und das sagt er zu allen, egal wie die Umstände sind: Euer Herz erschrecke nicht. Was auch immer die Turbulenzen, die Nachrichten in der Weltnachrichten sind, euer Herz erschrecke nicht. Gott sagt: Ich bin immer noch der souveräne Herr dieser Welt und dieser Geschichte. Doch dann fuhr Jesus fort: Euer Herz erschrecket nicht. Und dann im nächsten, ersten Satz hier: Glaubet an Gott und glaubet an mich. Weiter komme ich im Moment noch nicht. Gott forderte seine verwirrten Jünger, völlig verwirrt, auf: Glaubt an Gott und glaubt an mich. Entschuldigung. Ich will auch das eine Wort gleich gebrauchen, das wir gleich und sehr leicht überlesen. Glaubt an Gott, und dann kommt ein Wort, das ganz wichtig hier ist: Und an mich. Normalerweise ist und grammatikalisch gesehen ein Bindewort, das zwei unterschiedliche Dinge zusammenbindet. Hier soll es ein Gleichheitszeichen sein. Glaubt an Gott und an mich. Jesus ist gleich mit Gott. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist, was er den Jüngern die ganze Zeit versuchte deutlich zu machen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater, wir sind eins. Wir sind nicht Unterschied. Wer an Jesus glaubt, glaubt an Gott. Wer an Gott glaubt, soll an Jesus glauben. Und das heißt, Glauben, es hat ein ganz wichtiges Wort. Im Griechischen steht hier das Wort Pistis. Das hat mit Vertrauen zu tun. Vertraut mir doch. Seid nicht nur getröstet, sondern vertraut mir. Setzt euer ganzes Vertrauen auf Gott und auf mich. Bin ich denn nicht vertrauenswürdig? Liebe Geschwister, das ist ein Aufruf, den wir heute ganz neu brauchen. Ein Aufruf wirklich, Glauben ist Vertrauen. Und wo Vertrauen zerstört wird, funktioniert gar nichts mehr. Das ist ein ganz entscheidender Aufruf. Gott zu vertrauen. Wenn wir Gott vertrauen, erfahren wir seinen Schutz, seine Geborgenheit und seinen Frieden. Die Wahrheit ist aber auch, das muss ich sagen, Jesus, im Glauben hatten sie begonnen. Das war damals, vor 3 Jahren, als Jesus unterwegs war. Und sie gesammelt hat, seine Jünger. Da hatten sie die Stimme und ihn gesehen und gehört. Und da sagte Jesus zu ihnen, komm und folge mir nach. Und was passierte dann? Da mussten sie eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung war, sie folgten Jesus nach. Sie folgten ihm 3 Jahre nach, weil sie ihm glaubten. Sie waren mit ihm unterwegs, jeden Tag. Schön, sie konnten ihn fragen, was sie nicht verstanden, oder oft hatten sie was nicht verstanden, konnten sie ihn fragen, was ist da eigentlich los? Sie waren ihm im Glauben nachgefolgt. Aber hier spricht Jesus von einer ganz anderen Dimension des Glaubens. Geschwister, wenn wir nur in dem Anfangsglauben stehen bleiben, dann enden wir fast wie die Jünger dort, ja, kurz bevor Jesus gefangen genommen wurde. Jesus forderte die verwirrten Jünger auf, vertraut mir und glaubt an Gott. Übrigens, in der hebräischen Sprache steht hier das Wort für Gott Elohim. Das Wort Elohim bedeutet für die Hebräer, und sie waren hier in der Zeit der Hebräer, Gott ist der Platzzuweiser und Gott ist der Schiedsrichter. Elohim bedeutet das. Gott weist den Platz an und Gott ist der Schiedsrichter über eine. Und da sollten Sie endlich verstehen, vertraut doch dem Platzanweiser, der euch führen wird, der euch den richtigen Platz geben wird. Liebe Geschwister, da müssen wir wieder hinkommen, dass wir Gott sagen, er ist unser Platzanweiser und er hat zu entscheiden, wohin wir gehen, was wir tun, was wir machen. Und nicht wir weisen Gott einen Platz an oder machen ihm die besten Vorschläge, wie es weitergehen kann. Jesus Christus ist der, aus dem alles geworden ist. Und Pistis bedeutet, mit Gott in das engste Vertrauen zu kommen. Und das war die Einladung. Das war ganz was anderes als jetzt der erste Schritt der Nachfolge, mit Jesus unterwegs zu sein und einiges zu erleben. Vertraut mir ganz und gar. Mit anderen Worten, Jesus lädt seine Jünger ein, ihr sollt mit mir in eine Ich-Du-Beziehung kommen. Du und Gott, wir sind ganz eng miteinander verbunden. Wer sich auf das Du Gottes einlässt, erfährt Gottes Liebe, erfährt Gottes Geduld, erfährt Gottes Führung, erfährt Gottes Nähe, erfährt Gottes Freundlichkeit, erfährt überhaupt, wie Gott ist. Und liebe Geschwister, das mussten sie jetzt ganz neu erleben. Urvertrauen ist eigentlich das Grundelement menschlichen Zusammenlebens. Urvertrauen, ich hatte euch neulich erzählt, wir sind Urgroßeltern geworden. Gestern war meine Tochter da und hat ein paar Bilder gezeigt von meinem Urenkel in der Lüneburger Heide, wie er da auf den Armen von der Mutter gehalten wird. Hat mir den Atem verschlagen. Wunderbar zu sehen, wie das Vertrauen, was ein Kind zu den Eltern hat und wenn es da getragen wird und aufgebaut wird, das Urvertrauen. Wir sollen dieses Vertrauen zueinander haben. Wir dürfen dieses Vertrauen zu Gott haben. Ein Urvertrauen, ich sehe noch nicht wie. Der Kleine weiß auch noch nicht wie. Aber er hat ein Vertrauen, welch ein Geschenk, Urvertrauen. Und alles, was das Vertrauen beschädigt, ist nicht vom Geist Gottes. Alles, was Vertrauen beschädigt, ist ein anderer Geist. Und ohne Vertrauen, ist es unmöglich. Da kannst du machen, was du willst, aber du wirst Gott nicht gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer da ist, der muss lernen. Ich würde so gerne erklären, was Glauben ist, zu dem Jesus jetzt die Jünger aufforderte. Ich denke, er konnte gut an Abraham denken. Wir reden so leicht über Glauben und haben völlig falsche Ansichten. Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das bedeutet, Abraham hörte die Stimme Gottes und das Anreden Gottes, nachdem Gott mit Abraham gesprochen hatte, sah er plötzlich die Welt mit anderen Augen, mit seinen Augen. Und er nahm den Anspruch und den Zuspruch Gottes ganz ernst. Abraham verließ den Ort der Geborgenheit, wo er zu Hause war. Er nahm seine Familie, er sammelte sie und er zog aus. Wenn jemand gefragt hat, wo gehst du hin, Abraham? Das ist Glauben. Wenn wir sehen wollen, was die Resultate sind, hat das mit Glauben nichts mehr zu tun. Wenn ich unterwegs bin und sage, ich kann es nicht sagen, nur der mich führt, der weiß genau. Und Abraham ließ sich, und das ist, was Jesus seinen Jüngern sagte, habt den Anfang des Glaubens gemacht, aber jetzt kommt es auf einen ganz anderen entscheidenden Glaubensschritt an, dass ihr mir völlig vertraut. Vertraut auf ihn. Abraham hört auf Gott, gehorcht, sammelt seine Familie, geht von dem Ort, wo er zu Hause ist und lässt das alles zurück. Geschwister, das war der erste Glaubensschritt im neuen geistlichen Leben. Am nächsten Morgen hatten sie schon eine Strecke zurückgelegt. Sie hatten sich von dem Heimatort entfernt. Am nächsten Morgen ging es wieder sammeln. Sie waren auf Distanz zu dem Alten. Und die Frage war, in welche Richtung ging er am nächsten Tag? In die unbekannte Richtung, wo Gott ihn führen durfte? oder zog es doch wieder zurück? Ich hatte es ja gesagt, in dem hohen Alter, ich hatte Erzko gefragt, seit wann kennen wir uns? Ich konnte die Jahreszahl nicht mehr konstruieren, sie wusste es noch. Manchmal gehen meine Gedanken in den Jahren zurück, in den 60 Jahren, wo ich im Dienst bin. Und auch an wirklich Leuten, die in den Schritt gewagt haben, hinauszugehen, um Jesus nachzufolgen, den ersten Schritt, den zweiten Schritt. Und der dritte Schritt wurde nicht gemacht. Und sie ließen sich nicht weiterführen. Was wir brauchen, glaub an Gott und lass dich von ihm führen. Er ist der Herr. Abrahams gehorchte. Nicht ein Schritt, nicht zwei Schritte, auch wenn er das Ziel nicht kennt. Er musste täglich neue Glaubensschritte in völliger Abhängigkeit von Gott machen. Abraham hört auf Gott. Abraham gehorcht auf Gott. Abraham vertraut Gott. Abraham lässt alles zurück, weiß nicht, wo Gott ihn hinführen will. Aber es ist gut, auf dem Herrn zu vertrauen. Und dieses gegenseitige Vertrauen will Gott uns schenken. Der Herr und ihm dürfen wir unbegrenzt vertrauen. Geschwister, wenn ihr nach Hause geht, noch einmal in euer Leben hineinschaut, betet einfach. Glaubt an Gott und mich. Jesus und Gott ist das Gleiche. Vertraut ihm von ganzem Herzen. Wenn die Schwierigkeiten sind, fürchtet euch nicht. Ich hab's in der Hand und ich bin bei euch. Alle Tage. Keine Frage. Und wir gehen einen neuen Abschnitt. Aber Gott führt. Wohin? Das weiß nur er. Nur müssen wir uns ganz in seine Hand legen und uns ihm anvertrauen. Dem Gott können wir unbegrenzt vertrauen. Ihm sei Lob, Preis und Ehre. Und dabei habe ich gedacht, ich hatte heute einen längeren Abschnitt vor uns, über den ich reden konnte, bin ja überhaupt nicht nur in dem ersten Vers stecken geblieben. Wisst ihr, wie viel manchmal in Gottes Wort an Wahrheit verborgen ist? Und er sprach zu seinen Jüngern: Euer Herz, erschrecke nicht, vertraut Gott und vertraut mir. Und dann hat er gleich im nächsten Vers gesagt, warum wir vertrauen können. Denn es gibt viele Dinge, Wohnungen, die ich für euch vorbereite und da möchte ich euch haben. Möge Gott uns segnen, helfen, begleiten. Das ist mein Gebet. Herr Jesus, danke auch für dieses Wort, das du uns zeigst, wie deine Jünger, die 3 Jahre mit dir unterwegs waren, jetzt den nächsten Schritt gehen mussten. Wie du uns gezeigt hast, wie grundlegend das Vertrauen zu dir ist und wie notwendig, dass wir uns dir anvertrauen und dass wir uns von dir allein, auch wenn wir die Antwort nicht wissen, von dir allein führen lassen. Wir wollen dir danken für all die Treue, die über uns gewesen ist in all den Jahren bis hierher. Aber wir wollen unsere Hand ausstrecken, dir danken, dass du sagst, du bist da und dass du uns nun weiter lenken, führen und leiten kannst. Dazu sei dir die Anbetung, Lobpreis und Ehre. Amen. Amen.